Deutschlandfunk, Andruck.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
15. Juni 1961, zwei Monate vor dem Mauerbau, dementiert der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht eben diese Pläne. Die innerdeutsche Grenze hat in den folgenden Jahrzehnten zahlreiche Menschenleben gefordert. Der Sammelband »Die Todesopfer des DDR-Grenzregimes« würdigt sie in vielen persönlichen Geschichten. Einer der Herausgeber, Jochen Staat, hat dieses Projekt jetzt erweitert. Der Band »Die deutschen Todesopfer des Eisernen Vorhangs 1948 bis 1989« berichtet von denen, die an den übrigen Grenzen des Ostblocks zu Tode kamen. Ein weiterer Beitrag zum Teilungsgedächtnis also, meint mein Kollege Markus Heumann. Seine Besprechung beginnt mit einer Fluchtgeschichte, die gut ausging.
Wir sind bei einem Dorf über die Grenze durch zwei Maisfelder gelaufen, rein in ein kleines Wäldchen, haben uns da vorsichtig durchgetastet und kamen an einen Stacheldrahtzaun. Da sind wir alle Mann rüber über diesen Stacheldrahtzaun und waren dann in den Weinbergen in Österreich.
Das glückliche Ende einer Flucht aus der DDR über die ungarische Grenze am 23. August 1989. Erst zwei Tage zuvor war mit dem Vogtländer Kurt Werner Schulz zum letzten Mal ein Flüchtling von ungarischen Grenztruppen erschossen worden. Das vorliegende Handbuch liefert nun erstmals einen fast vollständigen Gesamtüberblick über die deutschen Todesopfer am Eisernen Vorhang seit 1948, mit Ausnahme der innerdeutschen Grenze, deren Opfer bereits mit einer ganz ähnlich aufgebauten Studie gewürdigt wurden. Beide sind als biografische Handbücher angelegt, die das Schicksal jedes einzelnen Todesopfers separat darstellen. Die Gliederung folgt dabei nicht dem Alphabet, sondern einer chronologischen Zeitleiste. Allerdings fand das Team vom Forschungsverbund SED-Staat an der FU Berlin für seine Recherchen zum Eisernen Vorhang gänzlich andere Voraussetzungen vor, die eine intensive Zusammenarbeit mit osteuropäischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen implizierte.
Denn es ist ja so, dass in den Staaten auf sehr unterschiedliche Weise die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit stattfindet.
So Jochen Staat, Herausgeber der Studie.
Also wir haben sehr gute Quellenlagen in Tschechien und der Slowakei. Auch in Ungarn, die Kollegen hatten gute Zugriffe auf Quellen in dortigen Archiven. In Rumänien ist es ganz schwierig nach wie vor und auch in Bulgarien gab es etliche Schwierigkeiten.
Gerade zu Beginn des Kalten Krieges waren Todesopfer am noch löchrigen Eisernen Vorhang meist keinen gescheiterten Fluchtversuchen geschuldet. Zum Beispiel an der bayerisch-tschechoslowakischen Grenze, wo die Opfer durchweg Deutsche waren, die in der damaligen amerikanischen Besatzungszone lebten.
Es waren viele Leute ausgewiesen worden, vertrieben worden aus dem Grenzgebiet. Und diese Leute sind zum Teil über die Grenze zurück, aus unterschiedlichen Gründen. Es gab Schmuggler, es gab aber auch Leute, die wollten ihr Vieh holen, was man ihnen weggenommen hat. Und es gab Leute, die einfach auf der anderen Seite Früchte gesammelt haben, Beeren gesammelt haben. In all diesen Konstellationen kam es zur Schusswaffenanwendung durch tschechoslowakische Grenzsoldaten und zu Todesfällen. Die Wahrnehmung der Grenze als so gefährlich setzt eigentlich erst Anfang der 50er Jahre ein.
Waren bis zum Mauerbau 1961 Fluchtversuche über die innerdeutsche Grenze oder die offenen Berliner Sektorengrenzen typisch gewesen, so wählten seitdem immer mehr DDR-Bürger die sozialistischen Bruderländer als Fluchtroute. Im Juli 1963 starb der erste von ihnen beim Versuch, den mit 5000 Volt geladenen Grenzzaun der CSSR nach Bayern zu überwinden. Der ab den 60er Jahren anschwellende Strom von DDR-Touristen in die Ostblockstaaten mit deren Außengrenzen etwa nach Griechenland oder Österreich stellte die DDR-Führung vor neue Probleme.
Die MFS-Operativgruppen vor Ort und die zuständigen zentralen MFS-Diensteinheiten in Ost-Berlin konnten die Überwachung zehntausender Touristen nicht bewältigen. Die Fluchtverhinderung am Eisernen Vorhang erfolgte durch die Sicherheitskräfte der befreundeten sozialistischen Staaten. Zwischen 1971 und 1989 wurden etwa 25.000 DDR-Bürger bei Fluchtversuchen über andere Ostblockstaaten festgenommen.
Kam es zu DDR-Todesopfern an deren Grenzen, war das darauf folgende bürokratische Prozedere genau geregelt und für die Hinterbliebenen oft entwürdigend, wie das Handbuch anhand vieler Fälle belegt. Von den DDR-Botschaften des jeweiligen Staates verlief die Informationskette über Außenministerium, Generalstaatsanwalt und Staatssicherheit zu den kommunalen Verwaltungen.
Wohlgemerkt, in der Regel ohne Angaben des Todesortes und der Todesursache. Und die Familien hatten große Schwierigkeiten herauszufinden, was eigentlich mit ihren Verwandten passiert ist und wo sie überhaupt beerdigt sind. Denn etliche Todesopfer wurden, nachdem sie erschossen waren, im Grenzgebiet sofort verscharrt.
Im Falle, dass die Angehörigen alle bürokratischen Hürden einer Rücküberführung des Toten zur Bestattung in der Heimat meisterten, galt sowohl bei der Beisetzung wie auch in den Traueranzeigen ein Verbot, die Todesumstände zu erwähnen. Der Hinweis auf ein tragisches Ereignis bildete die Grenze des Sagbaren.
Nach der Konsultation mit der GSSR wurde die Vereinbarung getroffen, zeitweilig den pass- und visafreien Verkehr zwischen DDR und GSSR für die Bürger der DDR mit sofortiger Wirkung auszusetzen.
Die aktuelle Kamera-Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens am 3. Oktober 1989. Der Sommer des Jahres mit Tausenden von Botschaftsflüchtlingen in Prag, Budapest und Warschau und die ungarische Grenzöffnung nach Österreich am 10. September lässt die SED ebenso verzweifelte wie sinnlose Maßnahmen ergreifen.
Die Reisen zum Beispiel nach Ungarn funktionierten nicht mehr, weil die Dokumente nicht mehr ausgestellt wurden. Deswegen haben etliche DDR-Bürger versucht, durch die Donau zu schwimmen, um nach Ungarn zu gelangen. Dabei gibt es tragische Todesfälle, dass zum Beispiel eine Frau mit ihren beiden Söhnen versucht hat, durch die Donau zu schwimmen. Sie ist ertrunken. In Weißensee lagen bereits die genehmigten Ausreisepapiere, die sie aber nicht kannte. Das letzte Todesopfer, wo wir das genaue Datum wissen, war am 27. Oktober 1989 Frank Müller, der versuchte, durch die Oder zu schwimmen.
Eine Gesamtzahl der deutschen Todesopfer am Eisernen Vorhang zu nennen, hänge von ihrer Definition ab, betont Jochen Staat. Das Handbuch registriert 98 Fälle sowie rund 40 Verdachtsfälle, deren Recherche wegen Corona und dem Ausbleiben weiterer Fördermittel nicht beendet werden konnte.
Es muss dem kritischen Leser überlassen werden, selbst zu urteilen und zu sagen, wenn jemand beispielsweise nach der Festnahme Suizid begeht, ist das jemand, der als Opfer des Eisernen Vorhangs zu bewerten ist oder ist es eben nicht der Fall?
Eine überraschende Nebenerkenntnis, die die Studie durch den Kontakt mit osteuropäischen Forschern und deren Recherchen lieferte: Am Eisernen Vorhang starben mehr Grenzsoldaten als Flüchtlinge, zum Beispiel durch ungeräumte Minen. Ein Faktum, das die Absurdität dieses Schandmals des Kalten Krieges einmal mehr unterstreicht.
Markus Heumann war das über die deutschen Todesopfer des Eisernen Vorhangs 1948 bis 1989, ein biografisches Handbuch. Herausgegeben von Jochen Staat, Band 31 der Studien des Forschungsverbundes SED-Staat an der Freien Universität Berlin, im Mitteldeutschen Verlag erschienen, 504 Seiten, 38 Euro.